Und wir wollen jetzt auf das Wort Gottes hören. Und ich denke mal, wir haben alle eine besondere Woche hinter uns gebracht, die sehr speziell ist. Also keiner von uns, die gesamte Gesellschaft, hat so eine Woche je erlebt, wo alles so runterfährt. Und ich glaube, dass sich die Menschen in mehrere Gruppen einteilen lassen. Das sind die Leute, die das so fast ein bisschen wie Erholung empfinden. Die sagen, endlich kommt mal alles zur Ruhe, endlich werde ich nicht gehetzt von allen möglichen Außenterminen, wo also diese Quarantänezeit, sage ich mal so, als eine fast wie ein Stück Erholung erlebt wird. Aber das ist nur die eine Gruppe. Dann gibt's da die andere Gruppe. Und das hängt je nachdem, wie wir wirtschaftlich aufgestellt sind, was für Jobs wir machen, ob wir angestellt oder selbstständig sind. Dann gibt's da die andere Gruppe, für die vielleicht noch nicht nach einer Woche, aber wenn man so hört, wie lange das alles dauern wird, diese ganze Zeit doch ganz schön belastend ist, weil es eben mit einem wirtschaftlichen Kollaps verbunden sein könnte oder zumindest mit sehr großen Turbulenzen. Und je nachdem, zu welchen Gruppen wir gehören, da könnte man sicher noch mehr Gruppen klassifizieren in irgendeiner Form oder kategorisieren. Je nachdem, zu welcher Gruppe wir gehören, erleben wir diese Zeit sehr, sehr unterschiedlich. Und wie gesagt, wir stehen ja erst am Anfang. Man sagt uns, dass das alles noch eine ganze Weile dauern wird. Und von daher müssen wir uns auf eine Zeit einstellen, die schon sehr besonders ist. Und ich glaube, es gibt im Neuen Testament sicher in einem ganz anderen Kontext gesprochen, einmal das Wort einer trage des anderen Last. Und ich glaube, dass das für Covid-19-Zeiten auch in besonderer Weise gilt, weil die Zeit wirklich für einen ganzen Teil unter uns echt belastend ist. Einmal vielleicht, weil man Furcht und Angst in einem hochsteigt, wie das alles werden soll, wenn auch immer mehr Infektionen da sind und so weiter. Aber eben auch die wirtschaftliche Situation. Und ich glaube, dass wir ja einander Lasten tragen sollen, einander kontaktieren sollen, miteinander beten, wo immer am Telefon oder so das möglich ist. All das ist kein Problem und ist jederzeit denkbar. Wir wollen uns heute einen Bibeltext miteinander anschauen oder in eine alttestamentliche Geschichte einsteigen, die wir auch in einen kleinen Bezug zu unserer Zeit setzen wollen. Das ist ja immer so nicht ganz unproblematisch, dass man irgendeinen Text nimmt, der in einer ganz anderen historischen Situation entstanden ist und das dann zu so einer speziellen Situation wie die Corona-Zeit bei uns in Beziehung setzt. Aber ich glaube schon, dass bei ein paar geistliche Grundprinzipien in dieser Zeit entstehen oder in dieser Zeit deutlich werden, die eben auch in geistlichen Prinzipien des Alten Testaments für uns da sind und wo wir echt davon lernen können. Der Hauptakteur ist Hiskia. Und wir sind ja in einer Zeit, wo wir zu Hause lernen. Dankeschön. Wo wir zu Hause lernen. Und ich dachte, ich mache mit euch mal 2 Minuten alttestamentliche Geschichte, Homeschooling sozusagen. Und damit will ich euch deutlich machen, in welche Situation und in welche historische Situation dieser Text hineinspricht. Also, wir haben hier wieder das alte Israel. Hier unten, das kennt ihr, wenn ihr sozusagen, hier ist das Mittelmeer. Das ist der Nahe Osten, wie wir so schön sagen. Das ist der See Genezareth. Hier ist das Tote Meer. Und hier ist in etwa hier die Hauptstadt Jerusalem. So, nun, das Alte Testament sagt uns, als König David, der große König Israels, herrschte, da beherrschte er ein Gebiet, was deutlich größer war als das, was ich hier gezeichnet war. David war ein riesiger Herrscher, war der bedeutendste König Israels. Und dann passierte etwas, was ich jetzt hier nur ganz kurz streifen kann, dass nämlich dieses Reich in ein Nord- und Südreich geteilt wurde. Das kann man nicht in der Bibel die Jahreszahl nachlesen, aber aus zeitgenössischen anderen historischen Quellen kann man das alles zusammenbasteln. Und dann gab es im Norden das Reich Israel. Und im Süden gab es das Reich Juda. So, und die beiden Reiche existierten nebeneinander her. Und als die Assyrer auf den Plan traten, das war die große Weltmacht in etwa 200 Jahre später, als die Assyrer auf den Plan kamen, dann wurde es sehr bedrohlich für Israel. Und es gab einen ersten großen Angriff der Assyrer auf das Nordreich Israel. Und dieses Nordreich Israel wurde eingenommen und komplett zerstört. Und das war im Jahr 722, alles vor Christus natürlich. So, und im Süden war bereits ein Mann König, da habe ich schon eben gesagt, Hiskia, das ist die Hauptperson der biblischen Geschichte. Hiskia gehörte zu den guten Königen. Es gab solche und solche damals, viele kümmerten sich nicht um Gott und vielen war Gott völlig egal, aber Hiskia war anders drauf. Und er herrschte, das kann man wiederum aus alttestamentlichen Quellen nachlesen oder rückschließen, ungefähr von 725 bis 697 vor Christus. Das heißt, Hiskia war ein paar wenige Jahre König, 725 ist er auf den Thron gekommen, da passierte dieser Untergang des Nordreiches Israel. Und Hiskia wird das aufmerksam angeschaut haben und wird sich gedacht haben, hoi, die Assyrer, das ist schon eine heftige Nummer. Und Israel hatte keine Chance gegen diesen übermächtigen Feind. Und es kam, wie es kommen musste. Es dauerte nicht allzu lange. Da standen die Assyrer ebenfalls vor den Toren Judas. Und man kann im zweiten Königebuch nachlesen, dass sie die befestigten Städte um Jerusalem herum einnahmen und dass sie denen militärische Niederlagen zufügten. Und Hiskia war in dieser Zeit in Jerusalem König und dem ist die Muffe gegangen. Da bin ich mir ziemlich sicher, der hat einen übermächtigen Feind vor der Haustür gehabt. Und wie sollte er mit dieser Situation umgehen? Und das ist die Situation, die die im Alten Testament sozusagen zugrunde gelegt ist, und der Zusammenhang von den biblischen Texten, die ich euch gleich lesen will. Also, muss man ein bisschen höher machen hier, wie geht denn das? Ist auch egal, okay. Also, die Assyrer hatten, das ist übrigens im heutigen Irak, wo die Assyrer herkamen. Das ist das Zweistromland im biblischen Kontext gesprochen. Und sie haben dort ein Riesenreich aufgebaut. Und dann hat der König der Assyrer oder der Herrscher der Assyrer, der im biblischen Text mehrfach genannt wird, der heißt Sanherib. Der König der Herrscher der Assyrer schrieb dem Hiskia einen Brief und sagte ihm, er möge bitte alles Gold und alles Silber abliefern, was er hat in seinem Land, sozusagen als so eine Art Tributzahlung, dann würde er in Ruhe gelassen werden. Und das Alte Testament im 2. Könige 18 und 19, das empfehle ich euch zu Hause vielleicht anzuschauen, wenn ihr nachher Zeit habt, und diese beiden Kapitel mal ganz zu lesen. Das sagt uns, dass er 300 Zentner Silber und 30 Zentner Gold ablieferte. Und dass das sogar sozusagen der goldene Überzug der Tempeltore, das ist da ebenfalls genannt. Also das war sozusagen ein Kahlschlag in dem Reich Juda, was durch die Assyrer passierte. Und dann kam ein Mann sozusagen, der Gesandte des Königs, des assyrischen Herrschers Sanherib, der wird im Alten Testament der Rabschake genannt, ein Regierungsbeamter, der stellt sich auf die Mauer um Jerusalem herum, in der Hiskia mit seinen Leuten drin war und in hebräischer Sprache, also so, dass es alle Leute, die dort waren, verstehen konnten, sagte er, dass sozusagen sie keine Chance hätten gegen den König, den Herrscher von Assyrien. Soweit vielleicht mal die kurze Zusammenfassung dessen, was im 2. Könige 18 und 19 der Rahmen ist. Und wie gesagt, ich lade euch ein, das zu Hause noch mal zu lesen. Dann habt ihr die etwas ausführlichere Variante, als ich sie jetzt hier in Kürze darstellen kann. So, was nun tun? Hiskia hatte einen übermächtigen Feind vor der Tür. Er wusste, dass er keine Chance hatte. Und was sollte er machen? Was sollte er tun? So weiß ich nicht, ob du persönlich vielleicht auch schon mal so einen übermächtigen Feind vor der Tür hattest. Da wird es unter uns Leute geben, die irgendwann mal die Nachricht in einem medizinischen Kontext, im Krankenhaus oder wo auch immer bekommen haben, wo ihnen gesagt wurde, du hast eine schwere Krankheit, Krebs oder was auch immer. So, ob das vergleichbar ist, sei mal dahingestellt. Aber so, wo du mit einmal merkst, du wirst in deinen Grundfesten erschüttert, dein Leben ist vielleicht gar nicht mehr lange. Kennst du sowas? Oder es sind Dinge, die vielleicht gar nicht so dramatisch sind, die uns aber ebenfalls aus der Bahn werfen können, weil sie unsere wirtschaftliche Situation durchschütteln. Du erhältst eine Kündigung, mit der du überhaupt nicht gerechnet hast und weißt anschließend auch nicht genau, wie es denn jetzt weitergeht. Und du hast weder Plan A, noch Plan B, noch Plan C. Und so ähnlich war das bei Hiskia auch. Der erhielt die Nachricht, trotz meiner abgelieferten Zentner Silber und Zentner Gold, der Herrscher von Assyrien, der wird uns hier platt machen. Der wird Jerusalem sich einverleiben und meine Zeit als König ist die längste Zeit gewesen. Also wie reagiert man, wenn man so eine Hammernachricht erhält, wenn man sozusagen den Feind vor der Haustür hat und wenn man sich nicht gegen ihn wehren kann? Im Moment gibt es ja auch eine Reihe Menschen auf diesem Globus, nicht nur in Deutschland, für die die Situation in wenigen Wochen sehr schwierig geworden ist. Vielleicht noch nicht vergleichbar mit so einer unmittelbar lebensbedrohlichen Situation, wie das in Jerusalem damals der Fall war. Aber was machen Menschen, die mit einmal in dieser Zeit innerhalb weniger Wochen merken, mein Leben wird richtig, richtig durchgeschüttelt? Ganz unabhängig von denen, die eben sich infizieren und unter der Krankheit zu leiden haben. Was machen Bürgermeister in Norditalien, in deren Städte dutzendweise Menschen sterben an einem Tag? Wie geht's denn, wenn der Feind sozusagen vor der Tür steht und man sich eigentlich nicht gegen ihn wehren kann? Der Hiskia erhielt also einen Brief von dem Sanherib über den Rabschake und auf Deutsch gesagt bot der Herrscher der Assyrer dem Hiskia Pest oder Cholera an. Nichts Besseres. Der Brief kam eben nicht von irgendwem, nicht von irgendeinem gerne groß, der mal was zeigen möchte, sondern er kam von dem Weltherrscher, damals schlechthin, der auch alle militärische Gewalt und alle militärische Macht hatte. Und der Originalton dieses Briefes, der ist auch sehr, ich sag mal, mit geistlich-religiösem Vokabular gespickt. Der Originalton des Briefes zum Beispiel in 2. Könige 19, Vers 10. Lass dich, also Hiskia ist angesprochen, lass dich von deinem Gott nicht betrügen, auf den du dich verlässt und sprichst, Jerusalem wird nicht in die Hand des Königs von Assyrien gegeben werden. Also der Herrscher von Assyrien sagt, du verlässt dich zwar auf deinen Gott, aber du hast keine Chance. Verlass dich nicht auf ihn. Auch Hiskia hatte versucht, mit den Ägyptern irgendwie Koalitionen zu bilden. Verlass dich nicht auf sie. Ich bin hier der Herrscher. Also Hiskia, du kannst machen, was du willst, auf Deutsch gesagt. Ich werde hier sozusagen für klare Verhältnisse sorgen. So, was passiert jetzt? Hiskia steht mit dem Rücken zur Wand. Die Schlinge, wenn man so will, zieht sich zu. Und in Kapitel 19, Vers 1 heißt es, und das ist eine etwas merkwürdige Formulierung, die man aber vielleicht so aus solchen Geschichten ein bisschen kennt, Hiskia zerreißt seine Kleider. Was soll das? Also wenn man im Alten Testament ein bisschen liest, dann stellt man fest, dieser symbolische Akt, dass einer seine Kleider zerreißt, der steht für mehrere Dinge. Der steht für Trauer, also wenn man erfährt, ein geliebter Mensch stirbt oder so. Der steht aber auch für Wut und für Zweiflung, auch für Empörung. Wenn einer seine Kleider zerreißt, dann ist das sozusagen ein äußerer Ausdruck für innere Aufgewühltheit, für auch so eine Art innere Kapitulation. Ich bin mit meinem Latein am Ende, ich weiß nicht, wie es weitergehen soll. Und der Hiskia nimmt diesen Riesenangriff, der ihm da sozusagen vor die Haustür in Jerusalem kommt, nicht auf die leichte Schulter und sagen, oh, das wird schon irgendwie gehen oder so, sondern er zerreißt seine Kleider und macht damit deutlich, wow, es ist nicht nur 5 vor 12, es ist vielleicht 1 Minute vor 12. Ich weiß nicht, wie es weitergehen soll. Also Kleider zerreißen, das ist so, was weiß ich, Hiob zerreißt seine Kleider, als er erfährt, dass alle seine Kinder gestorben sind. Eine Nachricht, die schlimmer nicht sein kann. Oder Jakob zerreißt seine Kleider, als er vermeintlich meint, sein Lieblingssohn Josef sei gestorben, wo sich ja im Nachhinein rausstellt, das ist gar nicht so. Aber das sind so Situationen, wo eben die Kleider zerrissen werden und Hiskia tut es, weil er weiß, hier sitzt die Katze, hier ist die Maus, die Sache ist entschieden, wir haben keine Chance gegen die Assyrer. Was können wir denn jetzt machen? Und der Sanherib lässt Hiskia diesen Brief überbringen und lässt an dieser Katze-und-Maus-Situation auch keinen Zweifel. Nun schauen wir den biblischen Text, Kapitel 19, Vers 14. Nachdem Hiskia diesen Brief erhalten und gelesen hatte, ging er hinauf zum Haus des Herrn und breitete das Schreiben vor dem Herrn aus. Und dann betete er zum Herrn. Also er nimmt den Brief in all seiner Hilflosigkeit, zerrissene Kleider, in all seiner Wut, in all seiner Angst sicher auch, und breitet diesen Brief vor Gott aus, auf Deutsch gesagt, ich kann damit nicht umgehen, Gott, ich bringe das alles zu dir, ich weiß nicht, wie es weitergehen soll. Und das ist ein bedeutungsvoller Augenblick in Hiskias Leben, weil er eine Entscheidung treffen muss. Wie geht er als König von Juda mit dieser aussichtslosen Situation um? Und er muss unglaublich entmutigt gewesen sein, er muss auch verzweifelt gewesen sein. Er schüttet sozusagen sein ganzes Herz vor Gott aus und breitet das Schreiben von dem Herrn aus. Und ich glaube, das ist auch ein guter Tipp in anderen Notsituationen und notvollen Zeiten, dass ich sozusagen mein Herz, das ist ja eine Formulierung der Bibel, mein Herz vor Gott ausschütte, dass ich es sozusagen an die richtige Adresse bringe, so wie Hiskia diesen Brief ausbreitet und sagt, das ist die Situation, so kann ich mein Herz vor ihm ausschütten und alles, was ja mich vielleicht ängstet und welche Probleme ich auch immer habe, sozusagen zu ihm bringen. Ein guter Tipp, nicht zuletzt in Corona-Zeiten. Aber jetzt aufgepasst, wie naheliegend wäre es, ein angstvolles Gebet zu sprechen, sozusagen die innerste Regung seines Herzens nach außen zu bringen und irgendwie Gott als allererstes darum zu bitten, dass er seine eigene Haut retten kann. Aber Hiskia betet etwas anders. Vers 15, Herr Gott Israels, der du zwischen Cherubim thronst. Cherubim, das waren so besonders im Rang hohe Engelwesen. Der du zwischen Cherubim thronst. Du allein bist Gott über alle Königreiche der Erde. Du allein hast Himmel und Erde geschaffen. Also er startet völlig anders. Da ist dieser riesige Feind, dieser übermächtige Feind. Und Hiskia sagt, du Herr bist größer als dieser Knabe hier. Deine Macht ist weitaus größer als die Militärmacht, die der Sanherib mitbringt. Sozusagen, das Wasser steht ihm bis zum Hals und der übermächtige Feind steht vor den Toren, bereit, Jerusalem, die Stadt Gottes, platt zu machen. Und Hiskia fokussiert sich in seinem Gebet als erstes Mal auf Gott, als auf den Allmächtigen. Macht nicht als erstes seine Angst und seine Verzweiflung zum Thema, sondern sagt, mit wem rede ich jetzt? Ich rede nicht sozusagen über meine Angst, sondern ich rede mit dem allmächtigen Gott. Und wenn ich zu dir bete, Gott, dann mache ich mir bewusst, ich bete nicht zu irgendeinem Regionalgötzen, der vielleicht gerade so meine paar Dinge auf die Reihe kriegen kann, sondern ich bete zu dem Herrscher Himmels und der Erden. Und ich glaube, in diesen Tagen, und das ist richtig so, werden viele Gebete zu Gott geschickt, auch in Sachen dieser Corona-Zeit, wo Menschen mit sehr unterschiedlichen Anliegen, aber eben auch viel Ängsten und all dem zu Gott kommen. Und ich glaube, wir können davon Hiskia eine ganze Menge lernen, auch in den persönlichen Krisenzeiten unseres Lebens, uns sozusagen nicht zuerst auf das zu fokussieren, was mir Furcht und Angst einflößt, sondern zu sagen, Gott, du bist der alle Gewalt und alle Macht hat. Ich bete zu dem, der sozusagen König ist über die Königreiche der Erde, der allein Himmel und Erde geschaffen hat. Und erst als er das gesagt hat, sagt der Herr, höre meine Worte und erhöre mich. So, jetzt, er hat sein Herz, möchte ich mal sagen, mit seinen Glaubenstank gefüllt, indem er sich auf Gott fokussiert hat. Er hat sich selbst daran erinnert, dass er es mit einem großen Gott zu tun hat, mit einem allmächtigen Gott zu tun hat. Und dann geht es sozusagen in die Konkretion der eigenen Lebenssituation hinein. Ich glaube, das ist etwas, was ich für meine persönliche Gebetspraxis lernen möchte. Nicht meine Wünsche als erstes Schlange stehen lassen vor Gott, was ich alles gerne von ihm hätte und hätte und hätte, sondern zu sagen, Gott, du bist der Allmächtige und du hast alles in deiner Hand. Und Klammer auf, und selbst wenn in irgendeiner Form du zulässt in meinem Leben, was ich mir vielleicht so nicht gewünscht hätte, Klammer zu, du bist der Herr über alles, ich vertraue dir. Und als das sozusagen deutlich wird, dann breitet Hiskia natürlich auch die Anliegen seines Lebens aus und die Anliegen dieser besonderen Situation. Er breitet diesen Brief des Sanherib vor Gott aus und er macht vor ihm deutlich oder macht vor Gott deutlich, in welcher Angst und in welcher Verzweiflung er ist. Aber ich glaube, bevor wir zu diesem kommen, ist es nochmal von Bedeutung, sich klarzumachen, was Gebet eigentlich ist. Jesus sagt ja mal, wenn ihr betet, und das sagt er in dem Zusammenhang, wo seine Jünger ihn fragen, wie sollen wir denn beten? Und dann lehrt er sie zu beten, indem er ihnen das Vaterunser lehrt. Indem er sie das Vaterunser lehrt. Da sagt er, ihr sollt nicht plappern wie die Heiden, die viele Worte machen und meinen, deswegen werden sie erhört. Sondern euer himmlischer Vater weiß, was ihr bedürft. Also er spricht so meine innere Motivation meines Betens an. Meine ich dadurch, dass ich viel rede, dass ich vor Gott alle meine Wünsche ausbreite und nochmal ausbreite und nochmal ausbreite, deswegen wird es besser? Es geht darum, uns auf den Allmächtigen zu fokussieren und ihn anzubeten und dass das nie im Gebet vergessen wird, dass wir zu dem Allmächtigen beten, egal wie die äußere Situation auch ist. Und die Zusagen Gottes ernst nehmen, dass er in seiner ganzen Kraft da ist. Und dann geht es weiter, in Vers 19 heißt es aber, nun Herr, unser Gott, errette uns aus seiner Hand, also aus des Sanheribs Hand, damit alle Königreiche auf Erden erkennen, dass du, Herr, allein Gott bist. Das ist eine interessante Formulierung in dieser Übersetzung. Errette uns aus seiner Hand und nicht, damit es uns gut geht, damit alle Probleme beseitigt sind, damit ich wieder in Ruhe und Frieden leben kann, sondern damit alle Königreiche auf Erden erkennen, dass du, Herr, allein Gott bist. Er betet also nicht in allererster Linie für seinen eigenen Vorteil und für seine eigene Ruhe, sondern damit alle Königreiche auf Erden erkennen, dass du, Herr, allein Gott bist. Die Bibel thematisiert das manchmal, aus welchen Motiven wir herausbeten. Da wird zum Beispiel im Neuen Testament im Jakobusbrief gesagt, und selbst wenn ihr darum bittet, bekommt ihr es nicht, weil ihr aus falschen Gründen bittet und nur euer Vergnügen sucht. Das ist schon ein hartes Ding, das Gebet eines anderen zu kritisieren, aber im Jakobusbrief an dieser Stelle geschieht das, weil der Jakobus spürt, ihr macht zwar viele Worte, ihr betet, aber es geschieht letztlich nicht aus einer reinen und guten inneren Motivation, sondern ihr wollt euren Vorteil, ihr wollt euer Vergnügen. Du willst das für dich durchsetzen, was du alles gerne hättest. Und es geht letztlich nicht um Gott und um die Anliegen oder um die Bedürfnisse seines Reiches. Also wie gesagt, das Gebet eines anderen Menschen zu kritisieren, das ist Glatteisterrain, weil ich nicht in das Herz eines anderen hineinschauen kann. Aber vielleicht hilft es uns, auch für unser eigenes persönliches Gebet, das mal so zu überprüfen. Aus welchen Motiven bete ich eigentlich? Ist Gott für mich sowas wie der göttliche Butler, der sozusagen auf Zuruf dazustehen hat und mir das zu liefern hat, was ich gerne hätte? Oder auch so ein bisschen reicher Onkel aus Amerika, von dem ich, wenn es ernst wird, doch gerne ein bisschen Unterstützung hätte? Ist Gott sozusagen dafür da, mich rundherum glücklich zu machen, mir alles zu geben, was ich mir wünsche? Bei Hiskia ist das anders. Der betet sozusagen hat die Bedürfnisse des Reiches Gottes im Fokus, damit alle Königreiche auf Erden erkennen, dass du, Herr, allein Gott bist. Das ist der Fokus seines Gebets und nicht seine persönlichen Bedürfnisse. Und ich denke mir, dieses damit in unsere Gebete hineinzunehmen, damit die Bedürfnisse des Reiches Gottes im Vordergrund stehen, das ist schon etwas, was ich für mein Gebet ganz genauso lernen möchte. Wie sieht es mit diesem, mit angemessenen Gebeten, sage ich mal, aus, mit Gebeten, die von der Motivation her den Fokus auf das Reich Gottes setzen? Ich will das mal ein Beispiel sagen. Du gehst Montagmorgen in den Job, so, das ist ja für viele von uns zurzeit nicht so, aber wir hoffen, dass diese Normalität ja bald wieder eintritt und wir sozusagen am Montagmorgen dorthin gehen, wo wir eben unsere Brötchen verdienen, mit den Kollegen zusammenkommen und so weiter. Du gehst Montagmorgen in den Job. Wie betest du? Ich könnte beten, Herr, hier bin ich. Du hast mich an diesen Platz gestellt. Und irgendwie bin ich scheinbar der Einzige, der dich hier kennt. Aber hilf mir, ein Leben nach deinem Willen zu führen. Hilf mir, dich angemessen zu repräsentieren an diesem Platz. Hilf mir, dein Wesen zu repräsentieren. Hilf mir, ja, dass ich für meine Kollegen jemand bin, der sozusagen ein Wegweiser für dich ist. Das ist doch anders, als wenn ich bete, ja, hilf mir, dass ich irgendwie durch diesen Tag komme und den blöden Chef auch überstehe oder wie man auch immer sonst vielleicht beten könnte. Und selbst wenn ich krank bin und vielleicht vor einer Operation stehe oder ähnliche, ja, schwierige Situationen sind, klar, wir sind aufgefordert, dass wir Gott bitten dürfen, auch für Heilung zu beten und Gott heilt. Und das ist eine gute Nachricht der Heiligen Schrift. Aber irgendwie kann ich auch noch einen anderen Aspekt in so ein Gebet hineinlegen. Hilf mir, hilf du, Herr, dass ich sozusagen in meinem Leben dir dienen kann bis zum letzten Atemzug. Und deswegen bitte ich um deine Hilfe. Und es geht nicht um meinen Vorteil in allererster Linie, sondern um die Bedürfnisse seines Reiches. Und ich glaube, dass man in Corona-Zeiten auch ähnlich beten kann. Und das betrifft auch besonders die Menschen, die vielleicht in wirtschaftlichen Turbulenzen durch diese Zeit hineingleiten. Wir können vor Gott alles ausbreiten, das sagt uns die Geschichte von Hiskia. Aber das Gebet geht immer erst um die Bedürfnisse des Reiches Gottes. Ich will sozusagen mich für ihn und sein Reich sorgen und diese Dinge sollen im Fokus stehen. Matthäus 6,33 steht, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, dann wird euch solches alles, und dieses solches alles ist im Kontext erklärt, was sollen wir essen, was sollen wir anziehen, also die Bedürfnisse des täglichen Lebens, dann wird euch solches alles zufallen. Die Bedürfnisse des Reiches Gottes in den Fokus zu stellen und Gott wird dafür sorgen, dass das andere dann auch da ist. Und ich wünsche uns, dass wir so ein Gebet lernen, wie Hiskia es sprechen konnte angesichts der großen Übermacht, weil er wusste, er ist auf der Seite des Allmächtigen, des Schöpfers Himmel und der Erde. Und dann ist da übrigens noch eine Gestalt in dieser Geschichte des Hiskia, das will ich jetzt nur andeuten, das ist der Prophet Jesaja. Der Prophet Jesaja wird hinzugezogen, als Hiskia sozusagen, ich sag mal, das Wasser bis zum Hals stand. Und als er nicht mehr wusste, wie er weitergehen sollte, da kommt sozusagen Jesaja und tippt ihm auf die Schulter und sagt, denn ein Rest wird von Jerusalem ausgehen, eine Schar Gerettete vom Berg Zion, dafür wird der Herr, der Allmächtige, sorgen. So mit anderen Worten, wenn es schwierig wird, wenn es wirklich kompliziert wird, such dir geistliche Gemeinschaft mit Menschen, die sozusagen mit dir und mit Gott unterwegs sind. Du kannst es vielleicht alleine gar nicht. Du bist alleine überfordert mit all dem, was an Fragestellungen und an Bedrohungen da ist. Such dir Menschen, mit denen du zusammen unterwegs bist, die dich stärken. Einer trage des anderen Last. Und der Jesaja spricht dem Hiskia das zu, was er vielleicht in seiner Angst und in seiner Not sich selbst gar nicht mehr sagen konnte. Gott wird dafür sorgen. Und Gott macht das dann auch. Er kommt durch den Engel Gottes Israel oder Juda besser gesagt zur Hilfe. Sie kommen es wird auf eine wunderbare Weise geschieht den Assyrern eine Niederlage, so dass sie abziehen und dieser Angriff auf Jerusalem nicht stattfindet. Und ich wünsche euch, dass ihr Gebete sprechen könnt, die den Fokus des Reiches Gottes in die Mitte stellen. Auch Gebete sprechen können, das sage ich an meine eigene Adresse genauso, wo nicht unsere eigenen Wünsche alle Schlange stehen, wo wir nicht ständig alles das vor Gott bringen, was wir gerne hätten, sondern sagen, Herr, ich bin dafür da, dass dein Reich gebaut wird. Ich bin dafür da, dass deine Ehre gemehrt wird. Ich bin dafür da, dass dein Name in dieser Welt verherrlicht wird. Und das möchte ich auch gerade in schwierigen Zeiten lernen, dass nicht die Angst besiegt, nicht die Angst herrscht, sondern dass wir im Namen Gottes, im Namen Jesu unterwegs sein können. Das ist, glaube ich, wahre Anbetung, die wir an dieser Stelle lernen. Ich würde gerne diese Zeit mit einem Gebet abschließen. Herr, unser Gott, du bist Schöpfer des Himmels und der Erde. Diese alte Geschichte lehrt uns, dass auch in einer schier ausweglosen Situation du der bist, dem alle Gewalt im Himmel und auf Erden zukommt. Und wir können uns an dich wenden mit allem, Herr, auch wenn uns das Wasser bis zum Hals steht. Sicher auch mit den alltäglichen Kleinigkeiten. Aber heute geht es darum zu sagen, Herr, wir wollen zuerst nach dir und deinem Reich trachten. Wollen dich in den Fokus nehmen, wollen die Bedürfnisse deines Reiches in den Fokus nehmen. Dein Wille soll in unserem Leben und durch unser Leben geschehen. Und dir gebührt alle Ehre in Ewigkeit. Und das wollen wir lernen von Hiskia, auch in einer Situation, in der wir im Moment nicht genau wissen, wie geht es uns eigentlich in 3-4 Wochen? Was wird mit unserem Land sein? Was wird mit unserem Volk sein? Was mit unserem Globus, mit dem Globus sein, auf dem wir leben? Was ist mit den Volkswirtschaften? Wie stabil sind sie eigentlich noch? Da sind manche Dinge, die uns Furcht einjagen können und einflößen können. Aber wir wissen, Herr, du hast alles in deiner Hand. Und wir wollen uns dir anvertrauen und sagen, du bist der starke und der mächtige Gott. Und wir brauchen uns nicht zu fürchten, wenn wir auf deiner Seite stehen. Und wir wollen dich ehren, Vater im Himmel. Wir wollen dich ehren, du allmächtiger Gott. Und wollen unser Leben dir ganz zur Verfügung stellen. Danke, dass wir bei dir in allem, was wir sind, mit allem, was wir sind, geborgen sind, dass wir auch mit all unseren Ängsten und Befürchtungen zu dir kommen können und dich in den Fokus nehmen, damit die Angst weicht. Denn wo der Geist des Herrn ist, da herrscht Freiheit und du hast ja Freiheit für jeden von uns da, damit wir auch in dieser Zeit in der Geborgenheit des Glaubens und der Nachfolge Jesu Christi leben können. Und darum bitten wir, und das möchte ich auch allen, die zuschauen, heute Morgen zusprechen, dass diese furchtlose Art, im Namen Gottes und mit ihm unterwegs zu sein, uns in unserem Leben geschenkt wird. Wir bitten dich, Jesus Christus, in deinem Namen darum.